Also ich glaube, dass das entsteht durch einen ganz, ganz positiven Grundgedanken. Was aber vergessen wird bei der Debatte ist, dass wir hier eine Gefahr haben, dass wir ganz wichtige, klassische, pädagogische Prinzipien damit untergraben. Also sowas wie Partizipation, Selbstbestimmung und auch Eigenverantwortung, das sind Dinge, die wir mit so einem Verbot relativ schnell platt machen.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Was meint ihr, wie viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche im Schnitt pro Tag am Handy? Natürlich hängt das ein bisschen vom Alter ab, aber bei den 15-Jährigen sind es laut einer aktuellen OECD-Studie ungefähr 7 Stunden pro Tag. Und natürlich haben die Kids nicht nur in der Freizeit das Handy in der Hand, sondern auch während der Schulzeit. In Hessen ist damit jetzt Schluss, dort hat der Landtag ein Handyverbot an Schulen beschlossen. Ähnliche Regelungen gibt es auch schon in Österreich, in Frankreich, Italien und den Niederlanden und immer mehr Länder wollen nachziehen. Aber machen wir es uns mit diesen Verboten nicht ein bisschen zu einfach, weil Smartphones ja immerhin fester Bestandteil der Lebensrealität unserer Kinder und Jugendlichen ist? Und sollten sie daher nicht auch Teil der schulischen Vermittlung von Medienkompetenz sein? Genau darüber will ich heute mit Dr. Lea Schulz sprechen, die, so viel kann ich jetzt schon sagen, eine ganz klare Meinung dazu hat. Lea ist Sonderschullehrerin und Diklusionsexpertin an der Europa-Universität Flensburg. Herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft, liebe Lea.
Hi, hi.
Lea, du hast den Begriff Diklusion geprägt. Was verstehst du darunter genau?
Ja, Diklusion ist natürlich ein Kunstwort und ist in der Schulentwicklung entstanden. Wir haben damals den Auftrag bekommen, Medienentwicklungsplanung zu machen mit unseren Schulen und haben relativ schnell festgestellt, dass das eine schöne Idee ist, aber dass wir eigentlich Medienentwicklungsplanung nicht umsetzen können, ohne Digitalität und Chancengerechtigkeit, Inklusion gemeinsam zu denken. Und daher ist der Begriff entstanden, um sowohl aufmerksam zu machen auf die Barrieren, die entstehen, wenn wir mit digitalen Medien arbeiten, die müssen wir als PädagogInnen gut kennen und gleichzeitig aber auch aufzuzeigen, was für Potenziale eigentlich dahinter stehen und welche Möglichkeiten wir eigentlich neuerdings haben, noch viel besser auf die Diversität in unserem Klassenraum reagieren zu können.
Das heißt, bevor wir mit einem Deep Dive starten, vielleicht eine ganz einfache Frage vorweg. Wie sieht diklusiver Unterricht aus? Gehört da das Smartphone dazu oder nicht?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde das mal in zwei Teile zerteilen. Also auf jeden Fall gehören digitale Medien dazu. Diklusiver Unterricht bedeutet aber nicht, dass ich ausschließlich digital arbeite, sondern dass ich eine wunderbare Kombination mache. Aus meiner Perspektive ist ein inklusiver Unterricht immer geprägt von einer Form von Personalisierung oder Individualisierung und auch selbstgesteuertem Lernen und gleichzeitig aber auch von Kooperation und Kollaboration. Das heißt, diese beiden Bereiche dürfen wir nicht vernachlässigen. Und ob wir das Smartphone brauchen, hängt vom Kontext ab. Wir arbeiten mit einer Reihe Schülerinnen und Schüler, die ihr Smartphone auch im Alltag brauchen, um an unserer digitalisierten Gesellschaft teilhaben zu können. Also beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, Texte zu erlesen, die das zum Beispiel brauchen, wenn sie sich selbstständig und selbstgesteuert mit dem Bus bewegen wollen. Dafür ist es eben manchmal notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler auch mit ihren eigenen Geräten umgehen lernen und eben auch wissen, an welcher Stelle die Bedienungshilfen verortet sind auf ihrem eigenen Endgerät. Ob es jetzt notwendig ist, ein privates Smartphone an jeder Stelle im Unterricht zu haben. Das würde ich an der Stelle so erst einmal nicht sagen. Ich bin Befürworter, Regularien zu finden und ich bin auch Befürworter davon zu sagen, wir müssen das Smartphone mit in den Unterricht nehmen. Aber es muss die Offenheit da sein, dass die Schülerinnen und Schüler das Vertrauen zu mir haben, als Pädagogin zu mir kommen zu können, zu sagen, hey, mir ist gestern hier was passiert, kann ich das mal kurz zeigen? Dass wir Dinge gemeinsam besprechen können, wenn vielleicht in irgendwelchen Messenger-Gruppen Dinge passiert sind, die nicht passieren sollen und so weiter. Und dafür ist es eben wichtig, diese Offenheit im pädagogischen Prozess zu haben, um Dinge besprechen zu können. Von daher würde ich sagen, ja, wäre meine Antwort an dieser Stelle, ob das Smartphone da eine Rolle spielt, ja und aber auch nein.
Wir werden da natürlich noch tiefer einsteigen, aber bevor wir gemeinsam den Blick in die Schule werfen, habe ich noch eine ganz andere Frage auf einer ganz anderen Ebene. Das Smartphone ist ja nicht nur in der Schule ein omnipräsentes Thema, sondern auch in Familien. Ich habe einen 12-jährigen Sohn. Ich kann ein Lied davon singen. Also das ist irgendwie eine Diskussion, die wir ganz, ganz oft führen und leider führen müssen. Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du 4 Kinder. Wie alt sind deine Kinder und wie habt ihr das mit der Bildschirmzeit bei euch zu Hause geregelt?
Sehr spannend. Also ich habe 4...
Gib mir ein paar Erziehungstipps. Ich kann sie gerade gut brauchen.
Ja, sehr schön. Also bei meinen kleinen Kindern kann ich da tatsächlich noch nicht so ganz mitsprechen. Also unsere jüngste Tochter ist 6 Jahre alt. Dann haben wir noch einen 8-jährigen Sohn, der auch noch kein eigenes Smartphone hat. Und dann haben wir aber 2 große Jungs und die sind jetzt 18 und 21. Und da gab es natürlich immer vielfältige Diskussionen, wie man damit umgehen kann. Und ich würde aus meiner Perspektive auch sagen, dass ich auch den Weg brauchte, dahin zu finden, einen Umgang damit zu pflegen, der mehr Offenheit zulässt. Also gerade bei unserem ersten Sohn war ich sehr, sehr strikt mit den Regelungen und habe weniger zugelassen, als ich heutzutage zulasse. Dafür lasse ich jetzt viel mehr Kommunikation zu und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Schlüssel dahin, wirklich eine konstruktive Medienbildung umzusetzen. Also es geht nicht nur um Bildschirmzeiten aus meiner Perspektive heraus, sondern es geht auch um die Qualität des Umgangs. Also was mache ich denn eigentlich mit dem Gerät? Womit beschäftige ich mich? Womit setze ich mich auseinander? Scrolle ich mich ausschließlich durch Social Media durch oder gibt es eben auch Zugänge, die ich nutze, um zum Beispiel eine Sprache zu erlernen oder um mit anderen in Verbindung zu sein, also so eine ganz wichtige soziale Komponente, die wir heute aus unserer Erwachsenenperspektive heraus oft gar nicht so gut beurteilen können, weil wir das nur im kleineren Maßstab, würde ich mal sagen, kennen, dass wir in Verbindung bleiben mit anderen. Und ich glaube, gerade auch durch die Corona-Pandemie sind unsere Jugendlichen da auch anders geprägt worden, selbstverständlich. Man klopft eben nicht mehr beim Nachbarn an der Tür und sagt, können wir uns draußen treffen oder ähnliches. Das funktioniert heute eben anders. Das heißt aber nicht, dass es schlechter ist. Und in Bezug auf die Regelungen finde ich es wichtig, dass es welche gibt. Ich finde es aber auch wichtig, dass die in einem konstruktiven, partizipativen, gemeinsamen Tun verantwortet werden. Und ich glaube, für Erziehungsberechtigte und für Eltern ist das manchmal nicht so leicht, da den richtigen Weg zu finden. Deshalb wäre es so wichtig, dass unsere Bildungsinstitutionen dazu in der Lage sind, da auch eine Beratung anzubieten. Also wir brauchen eigentlich Medienpädagoginnen, die sich seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen bei uns in den Schulen. Das kann ich als Lehrkraft immer sehr gut sagen, weil ich denke, ich hätte auch gerne diese Beratung gehabt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Lernraum nicht nur als Schutzraum begriffen wird, natürlich auch als Schutzraum begriffen wird, aber eben vor allem aber auch das Thema Verantwortung mit in den Mittelpunkt stellt.
Das heißt, die erste Erkenntnis von heute wäre mal sowohl zu Hause in den Familien, aber auch an den Schulen, macht es keinen Sinn, über Verbote zu versuchen, das Thema in den Griff zu bekommen, sondern es ist ein gemeinsamer Aushandlungsprozess und man sollte darüber reden, wie kann denn ein sinnvoller Smartphone-Nutzung ausschauen. Würde sagen, dann steigen wir gleich mal ins eigentliche Thema ein und zwar in die Frage, wie viel Handy verträgt eigentlich die Schule? Lea, wie realistisch ist aus deiner Sicht ein handyfreier Raum in einer immer digitaleren Lebenswelt? Was verlieren wir, wenn wir Handys pauschal in Schulen verbieten?
Aus meiner Perspektive verlieren wir vor allem Vertrauen. Verbote bedeuten eben auch, dass diese Komplexität des Themas nicht wirklich wahrgenommen wird. Wenn wir also sagen, Schulen verbieten jetzt die Handys in der Schule, dann sehen wir eine Reihe von Menschen nicht. Also zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, die aus der Teilhabeperspektive teilhaben müssen. Das ist also einmal diese Perspektive. Sie brauchen ihr privates Endgerät, um damit im Alltag umgehen zu lernen. Das ist, glaube ich, ein relativ kleiner Teil, aber trotzdem hochrelevant. Dann sehe ich noch die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht so gut begleitet werden, wo Eltern vielleicht wenig Zeit oder Muße oder auch wenig Wissen über diese Thematik haben oder sich das nicht angeeignet haben. Die würden wir an dieser Stelle auch stark verlieren, weil diese privaten Themen oder vermeintlich privaten Themen in Schule eben seltener auf den Tisch kommen. Also umso wichtiger eben zu sagen, ja, es gibt die Möglichkeit hier. Und eine Perspektive, eine dritte, die ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist die Frage des Umgangs damit zu lernen, auch diese Geräte wegzulegen. Also auch auszuhandeln und zu sagen, wann ist es eigentlich sinnvoll, in meinem Alltag mal zu sagen, so, ich brauche das jetzt hier nicht. Jetzt möchte ich mich hinsetzen und gerne gemeinsam mit meiner Kleingruppe hier aushandeln, überlegen, Notizen machen und so weiter. Dafür brauche ich mein Smartphone aber aktuell nicht. Und das sind eben Dinge, die wir lernen müssen, die wir selbst als Erwachsene häufig auch nicht besonders gut können und die wir vielleicht auch gerne gelernt hätten, an welchen Stellen es sinnvoll ist, da mal vielleicht auch eine handyfreie Zeit zu haben. Schulen berichten ja unter anderem auch davon, dass es zum Beispiel so Vereinbarungen gibt, dass zeitweise eine handyfreie Pause eingelegt wird oder ähnliches und dass die Schülerinnen und Schüler plötzlich anfangen, wieder Gesellschaftsspiele zu spielen oder sich miteinander auseinanderzusetzen oder mehr Sport machen auf dem Schulhof. Das hilft aber wenig, wenn das von außen aufdoktriniert wird, sondern es muss eben ein innerer Prozess sein, wo man sagt, hey, wir probieren das mal hier gemeinsam. Das ist jetzt irgendwie unsere Idee, dass wir als SchülerInnen entschieden haben, wir wollen das austesten und dann haben wir eben eine Pause, wo Handys dann eben nicht genutzt werden. Beispielsweise, es gibt bestimmte Bereiche, wo man sich aufhalten kann, wo man mal kurz in sein Handy reingucken kann. Auch da darf man nicht vergessen, es gibt manchmal Thematiken, wo es für einen wichtig ist, vielleicht auch diese Verbindungen zu Hause zu halten. Also wir haben immer wieder Schülerinnen und Schüler, die ungern in die Schule gehen, die Schulangst haben, die vielleicht diese Verbindung brauchen, um das deutlich zu machen. Also aus meiner Perspektive müssen wir das individuell betrachten und eben auch von der Schule ausdenken, von den SchülerInnen ausdenken und eben gucken, an welcher Stelle wir das überhaupt umsetzen können. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, zu dieser Verbotsdebatte. Verbot setzt ja irgendwie auch Kontrolle zwingend voraus. Und eigentlich ja auch dann die Frage, was ist denn dann mit der Strafe? Ja, also nur wenn wir so über diese Verbotsdebatten kommen, dann muss man sich ja auch damit auseinandersetzen. Eigentlich kann ich sagen, so, es ist jetzt hier verboten. Ja, aber was passiert dann, wenn man das dann doch nicht macht? Also lasse ich dann die Handys von den Eltern in der Schule abholen? Oder also wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass wir mit diesem offenen Aushandeln, mit dieser Partizipation viel, viel mehr erreichen können, als eben mit dieser Sanktionierung, die ja durchaus auch ein strukturelles Muster von autoritärer Steuerung ist an dieser Stelle.
Du sprichst natürlich was Wichtiges an. Natürlich, ein Verbot setzt auch voraus, dass man es irgendwie kontrolliert und dass es irgendwie Konsequenzen auch gibt. Und natürlich, Verbote können auch gut umgangen werden. Da sind junge Menschen sehr, sehr kreativ. Also du kannst es hören wahrscheinlich. Ich bin Österreicher, mein Sohn geht in Österreich in die Schule. Und wir haben seit einigen Monaten eine neue Bundesregierung und das Erste, was der neue Bildungsminister gemacht hat, er hat ein generelles Handyverbot in Schulen ausgesprochen. Und das hat bei mir zu Hause dazu geführt, dass mein Sohn mich gefragt hat, ob ich denn irgendwo ein altes Handy rumliegen habe. Sage ich, ja, wozu brauchst du es? Und die Antwort war eigentlich naheliegend, naja, dann gebe ich das Handy ab und kann mir meins behalten. Das heißt, junge Menschen sind durchaus auch kreativ, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Wenn man sich so ein bisschen versucht umzuschauen bei Studien, bei Umfragen, dann sieht man aber, dass ein Großteil der Lehrkräfte ein Handyverbot tatsächlich befürworten. Woher kommt das? Das zeigt für mich zum einen, dass es für viele Lehrkräfte tatsächlich ein Thema ist, weil ich kenne das auch aus meinem privaten Umfeld. Dieses Handy hat halt eine unglaubliche Anziehungskraft. Das ist unglaublich spannend. Da gibt es immer irgendwie was zu sehen und man muss dann schon mit ganz schön spannenden Dingen aufwarten, um den Kampf gegen das Handy zu gewinnen. Das geht Lehrkräften nicht anders. Also die meisten unterstützen ein Handyverbot. Was erwarten Lehrkräfte durch ein Verbot? Also was glauben sie dadurch zu gewinnen? Ist es echte Entlastung oder das Thema loszuwerden oder eher ein Ausweichen davon, diesen Aushandlungsprozess zu gehen und ein Ausweichen vor Medienbildung?
Ich glaube tatsächlich das Letztere eher nicht. Also ich glaube, dass es kein Ausweichen ist, sondern es ist eher die Frage danach, wo finde ich eine schnelle Lösung? Also wie kann ich jetzt sofort ganz schnell handeln? Und da ist das ganz schnelle Handeln natürlich einer der effektivsten Ansätze zu sagen, wir nehmen es jetzt erstmal weg und dann gucken wir mal, was kommt. Ne? Weil dann kann ich natürlich dem relativ kurzfristig begegnen, dass zum Beispiel, also das sind ja so Dinge, die Lehrkräfte sehr häufig sagen und ich habe ein hohes Verständnis dafür, dass es ein Problem in Schule ist. Also um das nochmal deutlich zu machen, auch wenn ich sehr deutlich gegen das Verbot diskutiere, muss ich sagen, ich bin ja selber Lehrkraft, ich kann es sehr, sehr gut verstehen, sehen, dass es anstrengend ist und dass es solche Fälle gibt, wie Schülerinnen filmen die Lehrkraft und stellen es ins Internet oder machen untereinander irgendwelche Fotos oder es wird in der Toilette gefilmt oder, ne? Also da sind natürlich auch Prozesse, die kosten wahnsinnig viel Kraft und viele Lehrkräfte sind auch nicht darauf vorbereitet. Wir sehen es an den Universitäten, da ist nicht ausreichend das Thema Medienbildung im Fokus. Das gibt es jetzt immer mehr, aus meiner Perspektive, aber auch immer noch nicht so umfangreich, dass man sagen kann, das hilft. Und es fehlen uns eigentlich auch die multiprofessionellen Teams an Schulen, die eben das unterstützen können. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es ein sich drücken vor Medienbildung ist. Das würde ich jetzt so nicht beschreiben wollen. Sondern ich glaube eher, dass das sowas ist wie so ein kurzer Weg zu einer Lösung. Ich möchte jetzt eine schnelle Lösung haben und ich möchte jetzt gerne gut arbeiten können. Und ich will ja auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich weiterentwickeln. Also ich glaube, dass das entsteht durch einen ganz, ganz positiven Grundgedanken. Was aber vergessen wird bei der Debatte ist, dass wir hier eine Gefahr haben, dass wir ganz wichtige, klassische, pädagogische Prinzipien damit untergraben. Also sowas wie Partizipation, Selbstbestimmung und auch Eigenverantwortung. Das sind Dinge, die wir mit so einem Verbot relativ schnell platt machen. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir das, was jetzt gerade brennt, nehmen und mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam daran arbeiten, also Kompetenzen entwickeln für diesen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien und eben nicht die Nutzung komplett zu untersagen, sondern im Gegenteil ihnen Lern- und Erfahrungsräume bieten und auch einen Ort des Austauschs und auch der Kommunikation anbieten, die eben genau dazu führen, dass sie lernen, mit den Geräten umzugehen und dass sie das dann auch in ihrer Freizeit können. Also was hilft uns das, wenn wir in Schule vermeintlich gut arbeiten können, wenn die Schülerinnen und Schüler dann das auf zu Hause oder auf ihre spätere Arbeitswelt gar nicht übertragen können, weil sie dann permanent dieses Gerät vor der Nase haben. Und das kennen wir aus den Verboten heraus sowieso auch schon lange. Also wenn wir jetzt mal in die Erziehung reingehen, ne, früher hat man die Süßigkeiten komplett weggeschlossen für immer und niemals darf da jemand ran und nur zum Geburtstag kommt mal was raus oder einmal die Woche. Auch das führt ja bei Kindern häufig dazu, dass sie dann Lücken suchen, bei den Nachbarn mal fragen, bei Oma sich den Bauch vollschlagen und ähnliches. Und das ist ja eben genau das, was wir hier eigentlich nicht wollen, sondern wir wollen ja diese Verantwortung stärken in den Schülerinnen und Schülern. Also ich habe großes Verständnis. Ich glaube, es fehlt aber auch an einer richtig guten Ausbildung. Viele Lehrkräfte beschäftigen sich mittlerweile damit, aber ich glaube, wir müssen da auch ganz vorne anfangen. Also auch in den Universitäten gucken, in den Landesinstituten und in den multiprofessionellen Teams. Wie sind wir eigentlich zusammengesetzt bei uns in der Schule?
Jetzt kann man durchaus beobachten, dass dieses Thema Handyverbot pro und contra durchaus heftig diskutiert worden ist in den letzten Monaten. Man sieht auch außerhalb von Deutschland, dass immer mehr Politikerinnen und Politiker auf das Thema aufspringen. Wahrscheinlich, weil die Message recht einfach ist. Elternteile wissen, das ist mühsam. Deswegen, wenn ich ein Handyverbot fordere, dann kann ich durchaus auch politisches Kleingeld daraus schlagen. Wir sehen, dass es Diskussionen gibt in Österreich, in Frankreich, in Italien, in den Niederlanden, zum Teil auch schon Handyverbote gibt. Auch Bundesbildungsministerin Karin Prien ist für ein Handyverbot an Grundschulen. Sie beruft sich dabei auf Studien, die zeigen, dass zu lange Bildschirmzeiten zu schlechteren Lernleistungen, geringeren sozialen Kompetenzen und auch zu psychischen Problemen führen kann. Auf den ersten Blick klingt das ja alles plausibel, oder?
Ja, total. Also man kann es direkt ableiten und sagen, ja, logisch, die Studienlage sagt, viel Bildschirmzeit heißt eben dementsprechend schlechtere Leistung. Aber aus meiner Perspektive heraus muss man dort genauer hingucken, denn Bildschirmzeit ist eben nicht gleich Bildschirmzeit. Also der Ort Schule, der Bildungsort Schule sollte ein Ort sein, wo die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich eben auch mit digitalen Medien näher auseinanderzusetzen und auch zu lernen, was man noch tun kann. Also wir sehen zum Beispiel bei den Nutzungskompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler, dass wir dort eigentlich eine ähnlich weite Schere haben wie bei den Lesekompetenzen zum Beispiel oder bei den mathematischen Kompetenzen. Also das heißt, Schülerinnen und Schüler aus privilegierten Haushalten haben ganz andere Nutzungskompetenzen von digitalen Medien, Medienkompetenzen. Das heißt, nutzen digitale Medien auch in ihrem privaten Alltag durchaus anders. Also die einen scrollen sich vielleicht durch TikTok und gucken Netflix leer und die anderen sind aber auch dazu in der Lage, sich Informationen zu beschaffen, sich mit anderen zusammenzuschließen, gemeinsam zu diskutieren oder sich mit einem Thema näher auseinanderzusetzen. Und diese Kompetenzen sollten wir eben allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns mit Schule, in der Schule damit auseinandersetzen und da genauer hingucken. Also ich würde plädieren für Qualität und nicht für Quantität. Also nicht nur zu gucken, wie viele Minuten verbringe ich jetzt hier vor dem Bildschirm, sondern vor allem zu gucken, welche Dinge tue ich denn dort und wie lerne ich denn damit und welche Möglichkeiten habe ich damit zu lernen.
Genau, ich glaube, ganz entscheidend, auf die Qualität zu schauen. Natürlich schon ein bisschen auch auf die Quantität. Wenn wir sehen, dass 15-Jährige im Durchschnitt 7 Stunden am Tag am Smartphone verbringen, dann ist es doch durchaus viel Zeit. Ich habe am Wochenende mal den Versuch gemacht, so typische Handyzeiten für meinen Sohn sind, wenn wir gemeinsam im Auto sitzen. Und ich habe mich gefragt, ob er am Handy surfen darf. Und ich habe gesagt, ja, aber ich würde gerne das Handy mit dem Auto verbinden, weil ich würde einfach gerne hören, was er sich so ansieht und anschaut. Und ich muss sagen, ich war schon ein Stück weit schockiert, da mitzuhören, TikTok-Videos und YouTube-Shorts, weil da ist schon richtig viel Unsinn dabei. Das heißt, eigentlich wäre dann die richtige Reaktion nicht zu sagen, du darfst nicht mehr am Handy sein, sondern ein Gespräch zu suchen und zu finden und sich dazu auszutauschen, was kannst du eigentlich auch in der Zeit Sinnvolles an deinem Smartphone machen. Er schaut natürlich nicht nur Unsinn an, sondern natürlich auch, wie du vorher gesagt hast, Dinge recherchieren, irgendwo nicht weiter wissen und mal zu versuchen, selbst eine Lösung zu finden, ja, und nicht immer fragen zu müssen. Also hat alles positive und negative Seiten. Wie erlebst du den Einfluss von digitalen Medien auf die emotionale Entwicklung von Kindern?
Das kann man natürlich nicht so pauschal beantworten. Also ich sehe, dass es notwendig ist, gerade wenn es um Emotionen geht. Also wir haben da eigentlich ganz viele Themen, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Sexualität sprechen, sehen wir, dass gerade junge Menschen relativ früh Zugang zu Pornografie haben und damit irgendwie eine andere Körperlichkeit kennenlernen als die, die vielleicht irgendwie in den üblichen Schlafzimmern stattfinden würde, ne? Also das ist ja immer so eine Frage, so wie bin ich? Identitätsbildung findet jetzt an vielen Stellen über Social Media statt. Ich denke, das darf man nicht nur als negativ betrachten, sondern eben auch als Diskussionsanlass. Also ich finde es wichtig, genauso wie du es gerade benannt hast mit deinem Sohn, natürlich da ins Gespräch drüber zu kommen. Ich glaube aber auch, dass man ein Verständnis für die Technik entwickeln muss. Also auch gerade, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, natürlich auch zu sagen, hey, das gucke ich mir jetzt nicht die ganze Zeit an. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn wir jetzt von TikTok als ein Beispiel sprechen, dass natürlich viele Erwachsene sich da auch beständig mit beschäftigen und ihre Zeit damit verbringen. Aber ich muss lernen und ein Verständnis dafür erlangen, also zum einen Dinge bewerten zu können, also dass ich auch sagen kann, was ein Quatsch, also das kann ja nicht richtig sein, ne? Also das auch zu kontrollieren, nochmal nachzurecherchieren. Ich muss lernen, dass ich Dinge nicht teile, wenn ich nicht sicher bin, dass sie richtig sind. Also diese typische Verbreitung von Fake News, die ja relativ schnell wie so ein Schneeballeffekt stattfindet, ne? Jemand findet das witzig oder ach, guck mal, ne, das und das ist passiert, dann wird sofort weitergeleitet. Und ich muss natürlich auch diesen technischen Hintergrund verstehen, den Algorithmus dahinter. Wie beeinflusst der mich eigentlich? Wie kann ich den beeinflussen? Das ist, kann ich natürlich nicht an allen Stellen, aber es ist ja natürlich schon davon abhängig, inwieweit ich da ein Like drunter setze oder was passiert, wenn ich mir bestimmte Videos angucke oder wenn ich die mit meinen Freunden teile oder in meinem Profil teile oder welche Daten übermittle ich von mir eigentlich. Das sind alles Dinge, die uns in unserem täglichen Leben beschäftigen. Und deshalb ist es wichtig. Und sie beeinflussen, also um auf die Emotionsfrage zurückzukommen, selbstverständlich unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer Identitätsbildung. Also wenn wir zum Beispiel über Schönheitsideale sprechen, ne, auch das so ein klassisches Thema. Und wenn ich das jetzt hier alles so aufzähle, wird immer klarer, hoffe ich, zumindest nach außen, dass das so wichtig ist, dass das Themen werden in der Schule. Ne? Das sind Themen, die uns ständig und täglich beschäftigen. Ich habe jetzt sehr viele negative Beispiele aufgezählt. Wir haben auch sehr positive Beispiele. Ich komme ja nun aus der Sonderpädagogik und bin mit vielen Menschen mit Beeinträchtigungen in Kontakt. Und da sehen wir, dass über Social Media beispielsweise Verbindungen aufgebaut werden zwischen Menschen, die vielleicht eine ähnliche Beeinträchtigung haben, die sich dort miteinander vernetzen oder sich vielleicht auch nicht vernetzen und nur Menschen als Vorbild betrachten. Also das heißt, es gibt auch die positiven Beispiele an dieser Stelle.
Aber ich glaube, du hast es gut auf den Punkt gebracht. So wie bei allen Themen eigentlich gibt es auch hier kein Schwarz oder Weiß. Es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt halt ganz, ganz viele Graustufen und Dinge, die dazwischen liegen. Mhm. Du hast vorher auch schon kurz gesagt, das betrifft ja nicht nur unsere Kinder und Jugendlichen, sondern auch wir als Erwachsene kippen ja sehr schnell in irgendwelche Dinge rein. Ja. Ich sehe das auch immer wieder, wenn wir zu unseren Kindern sagen, wir möchten gerne keine Handys beim Mittagstisch, beim Esstisch haben, wenn wir gemeinsam essen. Man dann aber selbst seine eigenen Mails checkt während dem Mittagessen, dann ist man natürlich ein Stück weit inkonsequent. Man wird aber auch sofort darauf hingewiesen, weil natürlich dann das Gegenüber das auch einfordert, was man selbst fordert. Jetzt ist natürlich so auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Jetzt haben wir über Handyverbot an der Schule gesprochen. Jetzt wird darüber viel diskutiert, ob man Social Media für Jugendliche unter 15 Jahren verbieten will. Aber so eine grundsätzliche Frage, die, glaube ich, auch spannend ist, wann ist denn eigentlich ein gutes Alter für ein Kind, ein Smartphone zu bekommen? Ich kann mich erinnern, bei Konstantin war es so, wir haben eigentlich damals gesagt, wir hätten gerne, dass er erst nach der Grundschule ein Handy bekommt. Da waren wir auch ziemlich klar in unserer Haltung. Der soziale Druck steigt aber dann tatsächlich merklich, weil mit 8 Jahren war er dann einer der wenigen, die keins mehr hatten. Und natürlich ist das dann auch zu Hause ein Thema. Gibt es so aus deiner Sicht so eine goldene Regel, wo man sagt, ja, irgendwie 8 ist ein gutes Alter, 10 ist ein gutes Alter, 12 ist ein gutes Alter. Es ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel Zeit man sich als Eltern, als Schule nehmen kann, um auch den guten Umgang zu thematisieren und gemeinsam zu besprechen. Aber gibt es so aus deiner Sicht, also was würdest du da empfehlen?
Ja, das kann man nicht ganz so festlegen. Das hängt auch vom Setting ab. Also wir sehen natürlich, dass die Kinder und Jugendlichen immer jünger werden, die Zugriff auf dem Smartphone haben. Aus meiner Perspektive heraus würde ich sagen, dass es auch wichtig ist, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Also ich würde die Geräte nicht vollständig fernhalten von den Kindern. Also unsere Tochter hat auch mit 2 Jahren das erste Mal mein Smartphone in die Hand genommen und durfte Fotos machen. Und natürlich habe ich sie darauf hingewiesen und gesagt, hey, die Leute da hinten kennen wir nicht. Von denen darfst du nicht einfach Fotos machen. Ja, also eine erste Idee von Medienbildung, die an dieser Stelle stattfinden kann. Oder dass man kleine Sachen googeln kann, wenn man sagt, Mensch, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, was das hier für eine Pflanze ist. Oder dafür nutze ich mal eine App und guck mal, was das für eine Pflanze ist. Natürlich machen wir sowas mit unseren kleineren Kindern auch schon. Also das heißt, diesen sinnvollen Zugang und diese sinnvolle Nutzung von digitalen Medien, die machen wir auch wirklich von Anfang an. Und ich finde es auch wichtig, das zu tun. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt sagen würde, mit 6 das erste Smartphone, super Idee. Es sollte immer ein begleiteter Umgang sein. Und der sollte sich wie so ein Scaffolding, also wie so ein Gerüst um die Kinder herum bauen. Und dieses Gerüst sollte nach und nach abgebaut werden. Also am Anfang sehr, sehr viel Hilfe, dann immer weniger Hilfe. Und also unser Sohn, der jetzt 8 Jahre alt ist, hat zum Beispiel schon eine Smartwatch, eine, die extra für Kinder geeignet und gemacht ist. Damit hat er die Möglichkeit, ein bisschen flexibler eigenständig unterwegs zu sein. Also das heißt, für uns war das dann der Deal zu sagen, wir finden es eine gute Idee, dass er jetzt lernt, ab der ersten Klasse alleine mit dem Bus zur Schule zu fahren. Und das hätte er sich vielleicht nicht unbedingt zugetraut, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, uns anzurufen. Also dazu muss man sagen, wir wohnen in einer Kleinstadt, also in Flensburg. Und die Busse fallen hier auch gerne mal aus. Und es passieren Dinge, da steht nicht die richtige Zahl am Bus dran und ähnliches. Von daher ist es nicht immer ein sicherer Zugang. Und damit hat er die Möglichkeit gehabt, dann doch sehr selbstständig zu agieren. Also ich würde so mit kleineren Dingen anfangen, also natürlich das eigene Smartphone ausleihen, dann bestimmte Dinge auch zeigen, regelmäßig gemeinsam nutzen und dann, ab welchem Alter, also viele Medienexpertinnen empfehlen ja so ab 11, 12 Jahren mit dem Wechsel in die weiterführende Schule. Andere entscheiden sich aber auch vorher dafür. Wir sehen natürlich, dass immer mehr Dinge digitalisiert sind, ob es jetzt das Busticket ist, ja, dass man teilweise nur noch auf einer App oder ähnlich übers Internet sozusagen Zugriff bekommt. Es wird häufig auch empfohlen, dass man am Anfang Smartphones hat, die erstmal ohne Internetzugang rausgegeben werden, um eben sozusagen erstmal so einen Umgang zu lernen und zu üben. Es gibt Möglichkeiten, Dinge einzugrenzen. Worauf habe ich Zugriff? Auf welche Webseiten darf ich zugreifen? Vielleicht auch Nutzungszeiten entweder einzustellen oder mit den Kindern gemeinsam zu besprechen. Und also ich würde von daher sagen, diese Idee erstmal grob im Kopf zu haben, wahrscheinlich so zum Übergang in die 5. Klasse. Einige fangen schon in der 3. Klasse an. Das ist gar nicht der wichtigste Zeitpunkt zu sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, sondern die Frage ist eher, wie gehe ich vorher damit um? Ne? Also habe ich das vorher komplett weggesperrt und gebe dann irgendwie so ein Smartphone raus und sage hier, bitte viel Spaß, freie Nutzung. Oder gehe ich eben von vornherein schrittweise vor und nehme mein Kind, meine Kinder mit in diesem Prozess zu lernen, was ich damit tun kann, wie ich mich damit auseinandersetzen kann und gebe die Nutzung nach und nach frei.
Du hast ganz zu Beginn deiner Antwort gesagt, es geht ums richtige Setting. Übersetzt in den Schulalltag heißt das, das ist ein gemeinsamer Aushandlungsprozess in der Schulgemeinschaft, also Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen, Schulleitung gemeinsam und ein gemeinsames Definieren, wie denn eine gute Smartphone-Nutzung an der Schule aussieht. Das wird auch von Schulstandort zu Schulstandort durchaus unterschiedlich sein können. Mhm. Du engagierst oder bist ja auch aktiv in der GMK-Fachgruppe Schule, das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur und ihr habt dazu ein Positionspapier veröffentlicht, das heißt Regulieren statt Verbieten. Was waren denn die Reaktionen auf dieses Positionspapier?
Ich bekomme natürlich nicht alle Reaktionen sofort mit, weil das dann zum Teil ja auch über die GMK-Fachstelle läuft, aber bisher muss ich sagen, war das sehr positiv. Ich hoffe, dass wir sehr gut deutlich machen können, dass wir vor allem den Lehrkräften, ich bin nun selber auch irgendwie eine, nicht den Vorwurf machen, dass diese Ideen entstehen, sondern im Gegenteil, dass wir darauf aufmerksam machen wollen, dass es andere Wege gibt und wir aber ein Verständnis für die aktuelle Lage haben und genau das eben auch, dass diese Problematik da ist und wir nachvollziehen können, dass man da Lösungen finden muss und dass wir gerne Lösungen vorschlagen wollen und auch schon vorgeschlagen haben. Also es gibt seit vielen Jahren zu diesen Themen Forschung. Es gibt zum Beispiel in Bremen gab es damals so ein Schulversuch vor vielen Jahren schon. Da war ich jetzt selber nicht dran beteiligt, aber wir haben jemanden bei uns in der Fachgruppe, der dort dran beteiligt war, der das eingebracht hat. Da wurde eben auch deutlich gemacht, wie man eben in der Schulentwicklung Möglichkeiten hat, von vornherein solche partizipativen Prozesse und auch Regelungen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern finden zu können. Das heißt, da haben wir doch relativ viel positiven Rücklauf bekommen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine vollständig negative Stimme gehört, die gesagt hat, was ein Quatsch und was soll denn das eigentlich alles, sondern im Gegenteil, also unser Vorschlag hier, so eine pädagogisch fundierte Regulierung und eine Stärkung von Medienbildung, Medienkompetenz in Schule zu verankern und dann aber auch die entsprechenden Hilfen zur Verfügung zu stellen, sprich multiprofessionelle Teams und Möglichkeiten, dass auch Menschen da sind, die sich damit wirklich ganz intensiv auseinandersetzen und die dann eben die Schule in diesem Prozess auch begleiten können, um eben diesen Lernraum und diese pädagogische Begleitung zu ermöglichen für alle Schülerinnen und Schüler und natürlich auch aus der Teilhabeperspektive heraus dort eben Möglichkeiten zu schaffen und zu sehen, wie kriegen wir diesen Umgang hin. Das empfinden viele auch als genauso notwendig und wissen oft einfach nur nicht, wie man das dann umsetzen kann und sehen natürlich auch diesen Berg an Arbeit und wir wissen alle, dass es in den Schulen brennt, dass Lehrkräfte an vielen Stellen stark überlastet sind, dass wir viele Themen haben, dass es nicht das einzige Thema ist und da wäre es einfach so schön, die Handys einfach wegschließen zu können und sich einfach mit anderen Dingen zu beschäftigen, die auch alle wichtig sind. Und ich glaube, daran arbeiten wir tatsächlich auch gerade, dass wir Best-Practice-Beispiele auch noch veröffentlichen wollen, also von Schulen, die das schon umgesetzt haben, die eben von diesem Schulversuch zum Beispiel auch, dass wir dort diese Beispiele aufzeigen, wie man eigentlich vorgehen kann, welche Möglichkeiten wir haben, um einfach nochmal eine andere Perspektive anzubieten, die pädagogisch und partizipativ und inklusiv ist.
Wir sind ja mit dem Begriff Diklusion eingestiegen und ich glaube, das rundet jetzt gut ab. Wie können aus deiner Sicht digitale Lernanwendungen ganz konkret Teilhabe und Inklusion befördern? Hast du da ein paar konkrete Beispiele für uns?
Ja, da gibt es eine Menge Beispiele. Ich selber starte immer, weil ich das wichtig finde, deutlich zu machen, dass man nicht eine inklusive App braucht, ja, sondern dass wir durchaus schon Geräte vor der Nase haben, mit denen wir eine ganze Menge erreichen können. Starte mal ganz gerne mit dem Gerät an sich. Viele Schulen sind ja mit mobilen Endgeräten auch ausgestattet, also Tablets zum Beispiel, wo wir aber auch die, also auch Laptops und so weiter, die Möglichkeit bieten, auf Bedienungshilfen zurückzugreifen. Das ist aus meiner Perspektive aus einer sehr gute Möglichkeit, eine Teilhabeperspektive, weil wir dort Dinge einstellen können. Also zum Beispiel kann man sich Texte vorlesen lassen, man kann Texte diktieren. Ich habe die Möglichkeit, Dinge in meine Herkunftssprache zu übersetzen, um noch besser teilhaben zu können am Bildungsprozess. Also das sind alles Möglichkeiten, die da sind, ohne dass ich dafür irgendeine App installieren muss. Das heißt, es geht weniger darum, exkludierend extra Apps für bestimmte Schülerinnen und Schüler zu finden, sondern eher zu gucken, wie kann ich meinen Lernprozess so öffnen, dass alle teilhaben können und wie können digitale Medien eben dazu beitragen. Und da ist künstliche Intelligenz natürlich jetzt auch ein ganz großes Thema, weil wir damit relativ schnell und kurzfristig die Möglichkeit haben, auch beispielsweise Texte in ihrer Schwierigkeit zu verändern. Wir können multimodal arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Kanäle zu bespielen. Also wir können Videos erstellen lassen oder auch im Netz finden. Wir können Audios verarbeiten und so weiter. Und eine Sache, die ich auch aus meinem Bereich heraus als sehr wichtig erachte, das ist die Frage des kollaborativen, kooperativen Arbeitens. Wir haben Möglichkeiten, Lernergebnisse ganz anders darzustellen. Wir sind nicht mehr heutzutage darauf beschränkt, dass wir ausschließlich Lernergebnisse als in Textform rausgeben müssen, sondern wir können Podcasts gestalten, wir können Vortrag halten, wir können Plakate gestalten, wir haben die Möglichkeit, Präsentationen zu machen. Wir können Filme drehen, ob das jetzt Stop-Motion ist oder Hörspiele gestalten und. Also wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, dass die Schülerinnen und Schüler aus ihren Kompetenzen heraus das, was sie gelernt haben, darstellen können. Und in diese Trickkiste greifen viele Lehrkräfte noch nicht so tief rein, weil es natürlich auch schwer ist, sich einzuarbeiten. Und ich kann nur dazu anregen, damit zu starten, weil das plötzliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sichtbar macht, die man vorher auf dieser sehr textbasierten Form vielleicht nicht gesehen hat. Und das bietet für uns einfach eine wahnsinnige Vielfalt, auch Schülerinnen und Schüler in diesen Lernprozess wieder mit hineinzuholen und mit abzuholen, sodass sie eben auch Freude daran haben, weiterzulernen, sich weiterzuentwickeln.
Lea, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch drei ganz kurze persönliche Fragen an dich und bin gespannt auf deine Antworten. Welches digitale Tool würdest du Lehrkräften heute unbedingt ans Herz legen wollen und warum?
Ja, das habe ich gerade ja schon begründet, dass ich jetzt kein Tool benennen würde, wo ich sage, das ist das inklusive Tool. Ich glaube, dass wir heutzutage mit generativer KI eine Menge erreichen können und das würde ich sofort empfehlen. Also zum Beispiel erstmal mit der Unterrichtsvorbereitung anzufangen, dass man hier die Möglichkeit hat, seine Unterrichtsmaterialien ganz unterschiedlich aufzubereiten und vorzubereiten und damit deutlich schneller zu sein als vorher. Das wäre meine erste Empfehlung und die zweite wären kreative Prozesse anzuregen, zum Beispiel mit so einem Klassiker wie dem Book Creator, den es schon seit Jahrzehnten mittlerweile gibt, wo man so E-Books entwickeln kann, wo die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr kreativ arbeiten können, aber ich eben nicht nur auf Schriftsprache angewiesen bin, sondern eben auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel Audios aufzunehmen oder Videos einzubinden und das flexibilisiert das Lernen auf jeden Fall.
Apropos Book Creator, gibt es ein Buch, das sich in deiner Arbeit besonders geprägt hat?
Viele. Ein Buch in meiner Arbeit.
Gib uns einen Lesetipp für den heurigen Sommer.
Das ist echt schwierig, ein Lesetipp. Also ich bin ja totaler Fan von den Büchern von Aladin El-Mafalani. Da habe ich sehr viel drin gelesen. Und ich würde, glaube ich, also er hat ja gerade erst ein
Mythos neues. Bildung können wir gleich weiterempfehlen, ja.
Ja, genau. Ich finde aber tatsächlich auch Mythos Bildung als eines seiner ersten Bücher total spannend. Und das lese ich einfach sehr gerne so in diesen Bereichen auch, obwohl das ja gar nicht so richtig aus der Lehrkräftebildung herauskommt. Ja, das würde ich empfehlen an dieser Stelle.
Und jetzt lass uns noch einmal ganz kurz gemeinsam träumen. Wenn es ein Wunschprojekt gäbe und du ganz unbegrenzte Mittel zur Verfügung hast, was wäre dein Wunschprojekt?
Ich würde eine eigene Schule gründen. Und ich würde in dieser Schule viele, viele Menschen aus unterschiedlichen Professionen arbeiten lassen und das auch mit der Universität verbinden. Das gibt es natürlich an vielen Stellen schon, ne? Also diese Universitätsschulen. Ich glaube, dass das aber wichtig ist, die jungen Menschen von vornherein mit reinzuholen und auch verantwortlich gestalten zu lassen. Und diese Schule würde natürlich deklusiv orientiert sein, also mit viel offenen Lerneinheiten, die aber Unterstützungsmöglichkeiten bieten, gestaltet nach dem Universal Design for Learning.
Lea, ganz herzlichen Dank für diese schöne Vision und auch das spannende Gespräch. Ich nehme mit, es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie, also wie wir mit digitalen Medien im Schulalltag sinnvoll umgehen wollen. Smartphone-Verbote mögen zwar auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, doch echte Bildungsgerechtigkeit braucht differenzierte und inklusive Lösungen. Danke fürs Dabeisein, Lea.
Sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Wenn euch das Thema Deklusion interessiert, dann schaut gerne mal auf Leas Webseite vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch das Positionspapier der GMK-Fachgruppe Schule und Links zu den Studien, über die wir heute gemeinsam gesprochen haben. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder mit der nächsten Folge hier bei Zeugnis Zukunft. Empfehlt uns gerne weiter und abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.